got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Also ich möchte vorab sagen, zwei Dinge sind heute anders als sonst. Ich sitze in einem Hotelzimmer, das haben wir schon oft gehabt, aber alles scheint hier blechern zu sein. Könnte also an die armen Menschen, die das jetzt hier gerade hören müssen, sich sehr blechern anhören. Was noch anders ist, mir gegenüber virtuell sitzt eine Frau mit einem Pfeil auf dem Kopf. Im Ruhrpott sagt man, boah, der hat einen Pfeil im Kopf. Das ist so, der ist blöd.
Ach so.
Du hast ein Pfeil, der senkrecht auf Katharina zeigt. Willst du es aufklären, welche Schraube du heute locker hast?
Es ist ein Haarreifen, der so präpariert ist, dass er einen analogen, also wie du nicht wie du am Anfang dachtest, einen digitalen gelben Pfeil auf mich richtet. Und ich habe diesen Schatz, ich kann es nicht anders sagen, gefunden bei einer Veranstaltung im Lager der Bild- und Tonfabrik, wo in regelmäßigen Abständen Requisiten aussortiert werden, die mal in irgendeinem Kontext offenbar Sinn gemacht haben, dann aber im realen Leben wirklich nicht zu gebrauchen waren. Und ich kann nicht fassen, dass ich in einem der Grabbelkörbe, die es da noch gab, ich war ein bisschen spät dran, manche Leute behaupten, es hätte noch bessere Sachen gegeben vorher. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich war überrascht, dass ich diesen Schatz noch finden konnte und jetzt darf ich ihn meinen eigenen nennen? Und
aber was will mir denn die Künstlerin sagen, dass sie mit einem Pfeil, der auf sie selber zeigt, unterwegs ist?
Ich werde ja oft übersehen. Ich bin ja auch relativ klein und das hilft mir einfach im Alltag auch mal Beachtung zu finden. Und gerade im Alter ist es ja so, man wird als Frau unsichtbar. Und mit diesem gelben Pfeil, das hilft.
Also du hast jetzt die Hoffnung, dass die Leute sagen, hier Katharina, wer ist das nochmal hier, die Kleine? Nein, nein, die mit dem Pfeil auf dem Kopf.
Genau das.
Gut, wir werden das Foto, ich habe jetzt reichlich Screenshots gemacht, wir werden das Foto natürlich posten.
Ja, danke schön. Ich habe aber wirklich gedacht, dass ich vielleicht doch älter werde, weil ich bin noch geräuschempfindlicher geworden als bislang. Und erst habe ich gedacht, ich darf das auf gar keinen Fall pflegen, dass das jetzt irgendwie so eine Schrulligkeit wird, weil ich bin sonst demnächst vielleicht nicht mehr sozial kompatibel. Ich gehe schon nur noch alleine ins Kino und auch in Kinos, wo ich weiß, nachmittags ist da außer mir niemand. Da bin ich alleine, nicht ganz alleine vielleicht, nur ich und die Ratten gucken dann diesen Film. Und das vor allem, weil Menschen neben mir sitzen könnten, die zu laut lachen oder geräuschvoll essen. Und jetzt sind mir aber neue Geräuschquellen aufgefallen. Und ich frage mich, ob sie dir auch schon aufgefallen sind. Ich finde, eine Geräuschquelle im Alltag, die wirklich sehr stark unterschätzt wird, ist die Brötchentüte. Kennst du das, wenn Leute neben dir sitzen und die essen sowas aus einer Brötchentüte?
Ja, aber ich habe das ja wirklich immer dann, wenn ich nicht esse. Du musst sofort eine Brötchentüte nehmen und mitgrapschen. Dann geht das, dann relativiert sich das.
Also dein Tipp ist, so wie es immer heißt, schlafen, wenn das Baby schläft, so für Mütter, essen, wenn andere essen.
Guck mal, wir wissen doch, die erfolgreichste Behandlungsmethoden aller Krankheiten, also wo wir uns alle sicher sind, das hilft, ist die Homöopathie.
Du hast recht, ja.
So, und da wird ja auch mit gewissen Dosen dagegen gearbeitet. Das heißt, wenn einer eine kleine Tüte Brötchen hat, musst du zwei Tüten Chips dagegen halten.
Ja, das ist potenziert sozusagen dann, ne?
So, richtig.
Ich habe dann heute Morgen, ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und heute Morgen war ich noch in Freiburg in einem Hotel. Und ich war auch nicht verkatert oder angespannt, sondern wirklich erholt. Aber da steht ein Entsafter am Frühstücksbuffet. Und ich habe mich noch gefragt, wer zur Hölle stopft denn da eine Rübe rein morgens um 8? Aber es begab sich, dass natürlich zwei Leute vorbeikamen, die den angeworfen haben. Es ist lauter als eine Kettensäge. Ich sag dir das, es ist auch lauter als ein Presslufthammer.
Es ist richtig schlimm, dass ich nicht sofort verstanden habe, dass du mit dem Entsafter ein Küchengerät meinst. Sondern ich dachte, es ist eine Art Ausbildungsberuf. Du bist also im Hotel Und natürlich steht, du gehst ja grundsätzlich nur in Hotels, wo du einen privaten Bad hast.
Du meinst,
ich dachte jetzt auch einen Entsafter.
Ja, das.
Das ist hier, das ist der Michael.
Das zeugt von deinem Lebenswandel.
Der ist im vierten Lehrjahr. Der ist im vierten Lehrjahr des Entsaftens. Und der entsaftet heute. Also der ist für sie heute da.
Also ich glaube.
Das habe ich so gedacht.
Es war ja auch nicht das erste. Ich habe schon nachts, das kennst du bestimmt auch. In Hotels ist es ja oft so, dass die Badezimmer kein Fenster haben, sondern einen Ventilator, der einfach auch unfassbar laut ist. Und in diesem Hotel hat sogar die Dusche geschrien.
An der Stelle möchte ich was beichten.
Sag's.
Ich habe das mich anstecken lassen von einigen Crewmitgliedern. Ich habe immer so ein Multitool-Werkzeug dabei. Und wenn in einem Zimmer, in dem ich übernachte, aus irgendeiner Ecke ein Geräusch kommt, ich schraube es einfach auf. Und im Zweifel stecke ich irgendwas rein oder mach's kaputt.
Aber meinst du nicht, dass du dabei verbrennen könntest? Ist das nicht auch für dich gefährlich?
So ein Kackentlüfter im
Weiß ich nicht, wenn du da was reinsteckst. Also.
Nö, das geht schon. Das geht schon. Das macht dann einmal krack und dann ist
gut.
Ach so. Das geht schon. Ja, das geht schon. Also jetzt muss man fairerweise sagen, ich rufe natürlich erst einmal an der Rezeption an. In aller Regel sagt dann ja jemand, nee, das ist bei uns so. Und dann gucke ich, dass das aufhört. Mhm. So wie auch mit den Fenstern. Du kannst ja ab einer gewissen Etage in vielen Hotels die Fenster nicht öffnen. Habe ich immer alle Schraubwerkzeuge dabei, um das Fenster zu öffnen. Das ist easy, weil im Grunde ist es ja nur eine künstliche Sperre. Und ich habe wunderbare Fenster auf, alles ist tutti. Ich schraube das aber auch alles wieder zusammen. Also ich gehe jetzt nicht weg. Ich schraube das schon schön wieder zusammen.
Okay, aber gut,
übrigens,
dass du fragst.
Ja,
ich habe eine Frage.
Ich mache den Schritt. Ja, ich habe auch eine Frage. Frag du dazu.
Also, Stichwort Tour. Ich habe mich jetzt...
Nee, da will ich noch nicht. Ich bin noch bei Blödsinn.
Ja, okay, gut.
Woher kommt der Begriff, ich hatte einen Scheißtag?
Gibt es da eine historische Bewandtnis?
Ja.
Okay.
Ja. Ich habe heute einen sehr klugen Menschen kennengelernt.
Warte.
Ein Mensch, der ähnlich unnützes Wissen wie ich sammelt. Und diese Person hat es mir heute erklärt.
Ich tippe auf das Mittelalter. Liege ich da richtig?
Schon gar nicht schlecht.
Und hat es etwas damit zu tun, dass man ja doch geraume Zeit nicht im Luxus eines Wasserklosetts sich befand.
Richtig, ja. Richtig,
und
richtig.
Könnte es sein, dass mitunter auch einfach so durch Zufall mal so ein Guss von oben kam, wenn man sich durch die Straßen bewegt hat?
Für eine Sekunde habe ich gedacht, wie kann die sich das jetzt? Nee, das ist es nicht.
Hat es was damit zu tun? Warte. Eine Sache, ein Tipp habe ich noch.
Übrigens dafür, weil ich hatte heute einen extrem langen Tag, erzähle ich gleich. Dafür, für dieses, was wir jetzt hier gerade machen, dafür nehmen wir heute das Rasseporträt mal raus. Also, was ist ein Scheißtag und woher kommt das? Du bist aber schon auf einer richtig guten Fährte, ehrlich gesagt.
Ich mache jetzt gerade nochmal, du hattest ja eben von dem Entsafter gesprochen, ne? Also das ist ja, dass du dachtest, das wäre nicht nur eine Dienstbarkeit, sondern das ist sowas wie ein Sommelier sozusagen.
Ja, zum Beispiel.
Geht das in die Richtung? Also hat das was damit zu tun, dass man sozusagen einen gewissen Dienst verrichten musste?
Ausscheidungen essen sollte?
Nein, sondern eher beseitigen und das vielleicht nicht an jedem Tag sogar?
Nein.
Okay.
Kennst du von Mel Brooks den Film Die verrückte Geschichte der Zeit oder der Welt?
Ja, schon, aber sehr lange nicht mehr gesehen.
Da kommt doch in der französischen Revolution der Pisspage. der dann den Königen sozusagen den Eimer hin.
Sowas.
Nein, das ist es nicht.
Dann bin ich...
Aber du bist schon gut dabei. Also ich gebe noch einen Tipp.
Mhm.
Jemand ordnete einem anderen einen Scheißtag an. Und sagt so, heute ist dein Scheißtag.
Also ich bin ganz sicher, dass es nichts mit dem eigenen Stuhlgang zu tun hat, sondern es hat was mit dem...
Doch.
Ach was.
Doch. Es hat sogar mit dem Stuhlgang der Person zu tun, die die Anordnung bekam.
Ach was, nee, dann musst du es auflösen. Darauf kann ich mir keinen Reim machen.
Und zwar mussten die Knechte die Zeit, die sie während ihrer Arbeitszeit mit Kacken verbracht haben, hinterher als zusätzlichen Arbeitstag verbringen. Heute ist dein Scheißtag. Heute arbeitest du die Zeit, wo du auf dem Klo warst, arbeitest du ab.
Und jetzt möchte ich
frank und frei erwähnen, dass ich das am liebsten mit einer Rauchzeit einführen möchte.
Ich habe gerade gedacht, hoffentlich hört das jetzt nicht so Leute, die so denken, das kann man ja eigentlich auch noch machen. In vielen Bereichen werden ja die Uhren eher zurückgedreht. gut möglich. Das mit dem Rauchen kann ich gut verstehen, aber ich würde da andere Sanktionen vorschlagen oder vielleicht auch Anreize.
So, und jetzt kannst du mich noch fragen, warum mein Tag heute so anstrengend war.
Du hörst dich wirklich angestrengt an, das wollte ich eben schon sagen. Ich finde auch, dass die Stimme ein bisschen angezählt klingt.
Das ist richtig.
Was war da los?
Wir haben es 22 Uhr. Ich habe heute seit 7 Uhr relativ konstant geredet. Ich hatte aber heute einen total schönen Tag. Kennst du so Tage, wo du am Ende sagst, boah, ich bin richtig K.O., aber ich gehe so befriedigt ins Bett und es war so schön alles. Und das hatte ich heute. Der Michael, die Lena und ich sind heute nach Wolfsburg gefahren zu VW und haben dort, es war so schön, ganz viele Menschen aus dem Konzern getroffen, den Designchef, also der Autos designt, dann jemanden, der auf der ganzen Welt für die Durchsetzung dieses Designs zuständig ist, dann Menschen, die zum Beispiel nichts anderes machen als einen Kofferraum designen. Dann haben wir, ja genau, du guckst jetzt leicht irritiert, aber weißt du, was so schön war? Da steht jemand mit französischem Akzent, arbeitet da bei VW und erklärt in einer glühenden Euphorie, wie schön das ist für ein neues Modell, die Ansprüche diese an diesen Kofferraum zu kriegen und das dann umsetzen zu können. Dann waren wir in der Autostadt und da gibt es ein sogenanntes Zeithaus. Mhm. Und ich möchte wirklich, das ist auch direkt schon mein Tipp des Tages, fahrt mit euren Familien dahin. Das ist mehr als ein Ausflug wert, also nicht nur die Autostadt, sondern auch das Zeithaus. Und ich habe wirklich heute die ganze Zeit gedacht, dass es so schade ist, dass du nicht dabei bist. Wir beide interessieren uns ja für Autos eher so mittelmäßig bis gar nicht.
Ich glaube, ich sogar noch ein bisschen mehr als du, würde ich fast behaupten.
Ja, genau. Mhm. Und dann sind wir da durch und in diesem Zeithaus sind zum Beispiel das erste Auto, was jemals gebaut wurde, steht da. Oder der erste, aber nicht VW-abhängig, sondern allgemein. Mhm. Also das ist zwar natürlich das VW-Zeithaus und da gibt's auch jede Menge Geschichte zu dem Laden VW. Aber da steht dann auch, keine Ahnung, hier steht ein Aston Martin und der ist, in der und der Zeit hatte der die und die Bedeutung. Und jetzt kommt das Schöne daran. Einmal war sozusagen der Leiter des Zeithauses, hat uns da begleitet, außerhalb der Geschäftszeit. Und jemand, der uns da einen Vortrag gehalten hat. Und Katharina, kennst du das, wenn jemand ausflippt vor Begeisterung, wenn er über seinen Beruf erzählt und dem so die Euphorie aus der Rübe quellt? Und das war so schön. Er hatte zu jedem Auto eine Geschichte und warum die Frau sowieso damit gefahren ist. Eine Frau übrigens hat den Scheibenwischer erfunden am Auto.
Hab ich sogar schon.
Und jetzt kommt, den Namen habe ich natürlich wieder vergessen. Und jetzt kommt's. Hat den Scheibenwischer erfunden, weil sie an der Straßenbahn gesehen hat, wie der Straßenbahnschaffner bei schlechtem Wetter immer von außen so mit der Hand weggewischt hat. Und hat dann gesagt, das könnte man doch anders lösen. Hat ein Patent darauf angemeldet. Und alle haben gesagt, nee, das ist doch Quatsch. Dann ist das Patent abgelaufen und genau im selben Jahr hat Bosch den elektrischen Scheibenwischer angemeldet.
Aha.
Also die arme Frau wurde beschissen.
Ja, Mathilda-Effekt nennt sich das. Ganz bekanntes Phänomen.
Ja, so und dazu ganz viele Geschichten. Und das war so toll, dass wirklich der Michael, die Lena hat ja noch so Affinität zu Autos. Der Michael und ich ja wirklich -1000. Und das war so ein spannender und aufregender Tag. Mhm. Dann waren wir im Windkanal. Wurde erklärt, wie ein Windkanal funktioniert. Total komplex. Die Turbine schießt 80 km/h Wind raus, aber weil der Windkanal einmal so im Kreis geleitet wird und der Raum immer schmaler gemacht wird, kommt plötzlich Dynamik in den Wind rein. Kommt dann am Ende mit, was weiß ich, 140 km/h raus und so. Das war so interessant, alles hochtechnisch, aber für einen wirklichen Techniktrottel wie mich total schön erklärt. Das hat einen Spaß gemacht, kann ich gar nicht erklären. Dann habe ich gelernt heute, es gibt einen Beruf, Menschen bauen Prototypen aus Ton. Also es
immer
gibt
noch,
Leute,
immer noch aus Ton.
Ja, deren Beruf ist, also da ist dann auch von mir aus so ein Chassis und dann wird die Oberschicht aus Ton gemacht. Mhm. Dann stellt man die Karre in den Windkanal und sagt, ja, warte mal, kannst du hier noch mal ein bisschen abrubbeln? Ach nee, komm, hier klöppeln wir noch was drauf. Es gibt also Menschen, die sind wirklich, die verdienen wirklich viel Geld, weil es da nur eine Handvoll guter Leute gibt, die das können. Das war so ein spannender Tag heute bei VW. Kann ich kaum in Worte fassen und ich weiß, dass ich zur Autostadt, aber auch in das Zeithaus mit der kompletten Familie aufschlagen werde, weil das so interessant war, weil es eben um Geschichte ging und wann ist der erste sowieso gebaut? das erste Auto sozusagen, weil als Auto definiert wurde, für Hunde, ist die Frau des Herstellers, Erfinders, am ersten Tag 104 Kilometer damit gefahren. 104 Kilometer, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder Autos, die in den 40er Jahren schon 180 km/h hatten. Und so ein Auto kannst du dir mal angucken, da willst du dich nicht einsetzen bei 180. Ja. Also total spannend und total interessant. Und parallel aber auch eben so die Erklärung, warum ist das nicht mehr zeitgemäß? Dann steht da ein Auto, was VW marktreif gemacht hat, was einen Liter Sprit verbraucht. Gab es 236 Autos von, wurden auf den Markt gespült, konntest du ganz normal kaufen. Also total interessant. Und was ich halt cool finde, dass VW sagt, ja, weil wir uns aber hier über Zeitgeschehen unterhalten, steht hier nicht, also da steht dann auch, was weiß ich, der erste BMW, der erste, was weiß ich, also auch andere Marken, war ein total geschichtsträchtiges, tolles, eine tolle Zeitreise im Grunde, und man muss sich auch gar nicht zwingend für Autos interessieren, um dahin zu gehen. Mhm. Also war echt ein Erlebnis, und parallel haben wir halt so ein kleines Brainstorming gemacht, wie kann man in Zukunft Autos für Hunde freundlicher machen und so. Also echt ein super Tag heute. Also ganz, ganz spektakulär.
Jetzt ist dann später so eine Art, also so wie es beim Golf gab es doch den Bon Jovi Golf. Gibt es dann demnächst so einen Ritter VW?
Den Emma VW. Ja. Den Mieder VW. Nein, das gibt's alles nicht. Aber ich habe so viele unfassbar leidenschaftliche Menschen kennengelernt. Egal ob an der Pforte oder keine Ahnung, bei Leuten, die da Autos designen, das war so ein spannender Tag mit so viel Informationen. Auch zu Themen, die ich im Prinzip, wenn mir vorher einer gesagt hätte, wenn du kriegst heute erklärt, wie ein Windkanal funktioniert, hätte ich gesagt, hör mal, bitte such dir einen Arzt für das Thema. Das interessiert mich einfach nicht. Aber kennst du das, wenn Leute so eine Leidenschaft...
Ich kenne das total. Ich liebe das. Also mir fällt dabei natürlich jetzt sofort erstmal wieder Totholz Thomas ein, als ich das letzte Mal im Entomologischen Verein war. Da habe ich dir doch erzählt über diesen Raum, in dem es nur Moose gab. Weißt du? Diese hunderte Schuhkartons, wo dann nochmal in so kleinen Briefen Moosproben von Teneriffa 1987 gesammelt sind, bis 2004. Mhm. Und ich kenne das auch, ich finde das auch immer besonders ansteckend. Ich hatte es auch irgendwann mal, als jemand erzählt hat, da hat man richtig gemerkt, das ist eine Person, die sich dafür so interessiert. Da ging es irgendwie um Soundsysteme und in Autos und irgendwie so. Also ich finde dieses Ausmaß an Nerdigkeit, das hat dann sowas Ansteckendes, und manchmal hat man sogar richtig so eine körperliche Reaktion darauf. Also ich habe manchmal richtig Gänsehaut, wenn Leute so interessiert von etwas erzählen. Ich habe es auch irgendwann neulich mal gehabt, als Helmut Gothe vom Alles in Butter bei WDR 5, der hat, ich glaube, eine halbe Stunde über Zimt erzählt. Und das ist genau derselbe Effekt. Ich hätte vorher auch nicht gedacht, dass das passiert. Aber wenn jemand wirklich für sowas brennt, dann kann das noch so nerdig sein.
Genau, und umgekehrt war ich ja auch da, dass wir gemeinsam ein Brainstorming machen. Was fehlt denn eigentlich einem Hundehalter beim Autokauf? Mhm. Also wie oft passiert, dass du kaufst dir ein Auto, gebraucht oder neu, und dann geht die Scheiße erstmal los. Was musst du alles noch, die Hundebox, dann passt die da nicht rein und bla bla. Mhm. Und ich fand das wirklich sehr beeindruckend, dass da Leute sind, die wirklich entscheiden, designen, konstruieren, wirklich bereit waren, sich 2 Stunden Sachen auch anzuhören und zu sagen, ach, interessant und spannend und so. Ne? Keine Sorge, es gibt morgen keinen Marketing-Deal dazu oder sonst was, sondern aber wir sind heute wirklich alle drei, der Michael genauso, so geflasht da rausgegangen. Und ich kann da wirklich immer allen Kindern dieser Welt nur sagen, hört nicht da drauf, was Leute euch sagen, was ihr für eine Ausbildung machen sollt. Probiert euch aus, habt Spaß, und scheißegal, welcher Beruf am Ende rauskommt, wenn du das fühlst und so einen Spaß hast, dann ist das größte Geschenk überhaupt. Und ich habe heute wirklich Menschen kennengelernt, aber auch wirklich egal vom... Ich habe Leute am Fließband kennengelernt. Die waren alle so... jeder wollte da was erzählen. Das war so geil einfach.
Sehr schön.
So, sollen wir über Hunde reden?
Ja, ich habe... ausnahmsweise habe ich mal wieder eine Frage mitgebracht. Und zwar von einer Hörerin, die ist... Also erstmal eher traurige Geschichte. Sie hat auch sich vor kurzem von ihrem Hund trennen müssen, nachdem sie eine Hündin übernommen hat von einem Vermehrer, die bis dahin wirklich kein schönes Leben hatte. Die beiden haben, glaube ich, wirklich auch einige schwierige Jahre zusammen durchlebt, auch eine Anaplasmose-Infektion und viele, ja, also Hürden auch zusammen überwunden und so weiter. Und irgendwann war dann aber eben die Zeit gekommen. Und jetzt möchte diese Dame sich wieder einen Hund zulegen und hat aber so ihre Schwierigkeiten, denn sie ist Lehrerin und sie hat einen bestimmten Tagesrhythmus. Und überall, wo sie jetzt hinläuft, wird ihr gesagt, nein, das geht so nicht, der Hund ist zu lange alleine. Und sie wollte sich jetzt mal vergewissern, ob das denn wirklich so ist, vor allem wenn sie drumherum alles tut, um den Hund entsprechend auszulasten oder auch eben zu trainieren oder. Und zwar ist sie, wäre der Hund alleine von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr.
Ja, das ist natürlich Quatsch, dass sie keinen Hund bekommt. Also erstmal, die Frage ist ein bisschen zweischneidig. Ich sage ja auch immer, also wenn jetzt jemand seinen Hund jeden Tag 8, 9, 10 Stunden alleine lassen muss, ist das wirklich scheiße. Aber trotzdem sitze ich auch mal mit Tierschützern da und sage, pass auf, was ist denn jetzt das größere Problem? Dass der 23:30, also 23,5 Stunden am Tag in einem Zwinger sitzt? Oder ob der 8 Stunden allein zu Hause ist und der Rest aber wirklich glücklich ist? Dass das nicht die Ideallösung ist, ist mir völlig klar. Und natürlich kann man sagen, ja, aber vielleicht finde er für diesen Hund jemanden, der besser geeignet ist. Das verstehe ich auch. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen von lösen. Und 6 Stunden ist für einen Hund aus meiner Sicht, wenn der vorher ausreichend beschäftigt wurde und der Rest des Lebens wirklich gut läuft, gut trainierbar. Man muss einen Hund natürlich dahin trainieren, aber ich finde, wenn es wirklich kalkulierbar 7.30, 13.30 ist und sie kommt noch und sagt, hör mal, und übrigens für Notfall habe ich echt auch jemanden, dann finde ich, spricht nichts dagegen, ihr einen Hund zu geben. Ich würde dann da keinen Welpen hingeben, weil das ist dann ja in der Anfangszeit dann echt schwierig. Andererseits, hey, die ist Lehrerin. Die wird wohl 6 Wochen Sommerferien in der Lage sein, einen Hund ans Alleinbleiben zu gewöhnen. Aber das ist wirklich, ja, diese, ich verstehe Tierschützer und es ist wichtig auszuwählen, wo geht ein Hund hin und wo halt auch eben genau gar nicht. Aber ich finde, in so einer Situation, da kann man da einen Hund hingeben und erst recht, wenn das ein Hund ist, der schon aus dem Gröbsten raus ist. Wenn du da einen 5-Jährigen hingibst und der watschelt dann morgens mit dir eine Runde und ist ein bisschen beschäftigt worden, dann glaube ich schon, ist das zumutbar. Also da sehe ich überhaupt nicht schwierig. Da bin ich mir relativ sicher, dass wenn sie weiter sucht und sich nicht abschrecken lässt, dass sie auch jemanden findet, wo sie nun bekommt. Ja. Bin ich mir relativ sicher.
Okay, gut. Also dann viel Erfolg damit, kann ich eigentlich nur sagen. Ich bin ja mit Trudi unterwegs gewesen. Wir waren in Italien. Ich habe dir zwischendurch auch mal 1, 2 Fotos geschickt. Und ich hatte dir ja auch schon mal davon berichtet, dass Trudi sich nicht so gerne hochnehmen lässt. Es gab aber...
Dazu gab es ja einen Trainings.
Genau, den Trainingstipp gab es und wir sind auch dabei und ich finde, es ist auch schon besser geworden in dem Sinne, dass sie jetzt zum Beispiel auch schon mal, wenn sie nach einem Leckerchen sucht, auch schon mal so mit der Pfote auf mich drauf tritt. Neulich habe ich sie sogar mal kurz auf dem Schoß gehabt, weil es ein bisschen enger war. Aber das ist ja nichts, was ich jetzt eigentlich so von heute auf morgen... Dann war es allerdings so, dass wir in einer Gegend gewesen sind, in der es auch größere Herdenschutzhunde gibt. Und Trudi hat tatsächlich Angst vor größeren Hunden. Also in dem Sinne, dass sie dann den Schwanz einklemmt und auch richtig, ich würde sagen, jammert. Und sehr gerne, ganz woanders wäre. Ich dachte kurz, dass dieser Hund nicht eingezäunt ist und dass der gleich bei uns vor der Nase steht. Und das war ein großes Tier. Also es war... Also aus meiner Wahrnehmung was Kangal-ähnliches. Und ich habe sie dann doch schnell auf den Arm gehoben. Was natürlich.
Und seitdem ist das Eis gebrochen.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es war ja auch total naiv, weil du kannst dir ja vorstellen, wenn ich den Hund hochhebe, dann ist ja dieser Gefahr ja jetzt nicht.
Dann ist er also genau in Speisehöhe für den Kangal.
So ist es. Zum Glück war also doch auch noch ein Zaun dazwischen.
Aber ich sehe dich, wie du den Hund hochhebst mit ausgestreckten Armen und der Kangal aber immer noch nicht sich strecken muss.
So muss man sich das vorstellen.
Um hier ranzukommen.
Ja, ich habe jedenfalls da den Eindruck gehabt, in der Situation war es ihr durchaus recht. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es jetzt in Italien auch viel mehr Hunde gibt als so, also in den ersten Jahren. Ich fahre da noch gar nicht so lange hin. Ich glaube 2017 oder so war ich das erste Mal da. Aber ich habe den Eindruck, die Anzahl der Hunde nimmt da durchaus zu. Viele Hunde auch so aus dem Tierschutz hatte ich den Eindruck. Und in einem Lokal, da konnte man auch schön draußen auf der Terrasse sitzen, da war auch noch ein Pudel. Der gehörte zur Kneipe. Und das war so ein etwas dickerer Pudel, der auch so ausgestrahlt hat, dass ihm der Laden gehört, wenn du weißt, was ich meine.
Aber es ist interessant übrigens, einen Pudel dick zu kriegen, da muss man schon echt viel reinstopfen. Die neigen ja nun wirklich gar nicht zur Fettleibigkeit.
Okay, also es war jedenfalls so, der hatte so eine eher fassähnliche Körperstruktur und Trudi saß unter dem Tisch, war angeleint.
Aber bist du dir sicher, dass das nicht ein Lagotto war?
Ja, da bin ich sicher, weil die sprangen auch um. Die haben ja auch viel rundere Köpfe. Kann ja sein, dass der auch irgendwie ein Pudelmix war oder sowas. Aber ich bin relativ sicher. Und ich fand, manchmal ist das ja so wie man manche Kinder ja auch nicht mag. Mag man ja seltener in meinem Fall, mag man ja manche Hunde auch nicht. Das war ein tückisches Tier. Der hat sich dann an Trudi rangewanzt und sie dabei aber angeknurrt, obwohl sie ausgewichen ist. Mhm. Und dann habe ich den mal eben flott gemacht. Und ich hatte den Eindruck, dass Trudi und ich da einen Moment hatten.
Also das heißt, du hast dann sozusagen den verbal
Ich habe den verbal oder? Verscheucht, ja. Mit meiner ganzen Physis, mit meiner ganzen beeindruckenden körperlichen Präsenz habe ich diesem Hund Beine gemacht.
Was hättest du denn gemacht, wenn der dann steif wird und noch einen Schritt näher auf dich zukommt und anfängt, dich zu
fragen? Nochmal überlegt.
Dann hättest du gesagt, Trudi, kannst du jetzt, also Trudi, jetzt bist du dran. Also ich habe es ja versucht.
Ja.
Nee, aber natürlich ist das der richtige Moment, ne? Also dann auch mal einzugreifen und den Hund nicht. Also darüber haben wir oft gesprochen, die regeln das schon untereinander. Und ich finde es schon sehr, sehr wichtig, Hunde haben das Recht darauf, Schutz zu erleben. Und die wenigsten Hunde möchten beschützen, sondern möchten beschützt werden. Und ich finde es auch richtig, in so einer Situation einzugreifen.
Gut, ich bin jetzt der Pudelschreck von Italien. Ich glaube, das wird sich rumsprechen.
Aber weißt du, was hilft? Wenn du jetzt die Gefahr siehst, dass Trudi relativ regelmäßig auf Hunde trifft, gerade wenn du irgendwo sitzt, mit denen sie nicht so, denen sie nicht gewachsen ist. Es gibt ja die sogenannten Moxon-Leinen, die häufig im Retriever-Training oder bei den Retriever-Leuten eingesetzt werden. Im Prinzip ist das eine durchgehende Schlaufe. Mhm. Und ich habe früher, wenn ich mit sehr ängstlichen Hunden trainiert habe, immer eine zusätzliche Moxon-Leine dabei gehabt. Und wenn dann Hunde kamen, habe ich denen mal eben schwupp die Moxon-Leine um und habe ein bisschen auf doof getan. So nach dem Motto, ey, hier ist ein Hund abgehauen, wem gehört der Hund? Ich habe den schon mal festgemacht. Weil dann kann ich diesen Hund schon mal so 2, 3 Schritte aus der Situation begleiten, ohne dass ich mit dem Hund ruppig werden muss und ohne dass mein Hund, der ängstlich ist, denkt, oh, jetzt ist eine große Sache, weil jetzt in deinem Fall ist es so, dass Trudi sagt, oh cool, die Olle hat's geregelt. Mhm. Aber es gibt Hunde, die dann sagen, oh, die attackiert, wunderbar, dann lege ich mal mit einen zweiten Gang ein und dann trötet die auch nach vorne. Und das wollen wir ja unter keinen Umständen. Nee. Und ich habe die Erfahrung gesammelt, diese Moxon-Leine hat den großen Vorteil, ich muss nicht an dem Halsband des anderen Hundes rumfummeln. Das heißt, ich muss da nicht nachgreifen, ich weiß nicht, wie dieser Hund das irgendwie findet. Plus, oft sind ja gerade diese Hunde ohne Halsband unterwegs. Mhm. Und da kann ich dann mal eben, weißt du machst dann wie so ein Lasso, das einfach auf, stülpst über den Kopf, ziehst zu, ohne dass du den dann strangulierst. Und dann gehe ich schon mal 3, 4 Schritte und sage, ey, wem gehört denn der Hund hier? Oh Gott. Und wenn die dann sagen, ey, bist du bescheuert? Der läuft hier immer frei. Oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst. Und dann bringst du ihn schon mal dahin und stellst dich so ein bisschen auf doof. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ah, interessant.
Du kannst es so deeskalieren, ohne dass da jetzt so, weißt du, du bringst dich nicht in eine Situation, die irgendwie ruppig ist, die Leute kriegen keinen Anfall, weil du einen Hund scheust. Gerade in so einer statischen Situation kann das eigentlich ganz gut helfen.
Nee, ich habe das auch subtil gemacht. Guter Tipp. Apropos Tröten.
Subtil, ich hatte einen Schalldämpfer auf dem Gewehr.
Apropos Tröten, apropos Gewehr. Es gibt noch einen interessanten Trend. Wir hatten ja beim letzten Mal über das Hobbyhorsing und das Hobby Putzen und so weiter gesprochen. Ich glaube, es heißt nicht so, aber es gibt sowas Ähnliches wie Hobby Hunting jetzt in England. Und zwar eine sehr interessante Alternative zur Fuchsjagd, die ja klassischerweise vom Pferd aus und mit so Meutehunden gemacht wird.
Schlimme Tierquälerei übrigens. Ja. Schlimme
Tierquälerei. Aber denkt dir die Tierquälerei weg? Denkt dir die Füchse weg? Und denkt dir Jogger dazu? Das.
Super. Und die haben sozusagen so einen Fuchsschwanz hinten, bömmeln und rennen?
Die rennen, aber soweit ich weiß, ohne Fuchsschwanz. Ich glaube, vorher wird auch eine Fährte gelegt, die so ein bisschen, ne, so eine, wie du, mhm. wie man ja Schweiß immer für Blut, also eine Schweißfährte wird gelegt und dann kriegen die Jogger kriegen auch einen gewaltigen Vorsprung. Und ich habe es gelesen von einem Reporter, der für den Guardian schreibt, der ausgesprochen nervös auch war, weil er nicht wusste, was denn dann die Hunde machen, wenn sie ihn denn dann haben. Und er meinte, also ihn hat diese letzte Nervosität auch bis zum Ende nicht verlassen. Aber es hätte unfassbar Spaß gemacht. Und es wäre auch sehr beeindruckend gewesen zu sehen, mhm. wie die... ja, wie gut die Hunde ja. das so drauf haben. Und unter diesen Leuten, die das machen, die sind ganz viele Menschen, die früher auch zu dieser Fuchsjagd gegangen sind oder geritten sind, die das jetzt einfach nicht mehr machen wollen, aus Tierschutzgründen. Aber trotzdem alles, was dazugehört, also das ja, Tröten, die Klamotten, das Reiten.
Und für die Hunde ist es ein Riesenspaß.
Ja, für die natürlich. Hunde ist es ein Riesenspaß. Ich fand es auch ziemlich gut. Dachte mir, dass dir das gefällt.
Aber, Katharina, dass du das vergessen hast, wir beide waren unserer Zeit voraus. Wir haben in der großen Hundeshow mit Martin Rütter ja. Mozzi Mabuse, Axel Prahl und Kaya Jana einen Bauchgurt umgehängt und dann hinter ihnen war so ein Puschel und dann hatten die 150 Meter Vorsprung.
Stimmt.
Und wir haben Windhunde hinter die hergescheucht.
Stimmt.
Hinter denen hergescheucht? Hinter die, ist egal, auf jeden Fall hinter Kaya hergescheucht. Und ich kann dir nur sagen, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass Axel Prahl und Mozzi Mabuse so schnell sein mhm. können. Bilder für die Ewigkeit. Axel Prahl einer der lustigsten Menschen, die mir begegnet sind. Und Mozzi ja übrigens auch. Mozzi ist eine Eins mit 5000 Sternchen. Und die rannten da los. Das war so witzig.
Bei dem Rennen gab es da, glaube ich, auch gar keine Verletzten. Ne? Erstaunlicherweise.
Nee, es gab keine Verletzten. Aber Kaya Jana, der latent Angst vor Hunden mhm. hat, das war eigentlich auch so lustig.
Das hat sicher nicht geholfen.
Das war richtig, das hat großen Spaß gemacht.
Das hat sicher nicht geholfen mit der Angst vor Hunden.
Herrlich. Übrigens, du hattest vorhin gesagt, ich will dich was fragen. Da hatte ich aber gesagt, nee, ich will was fragen zum Scheißtag.
Ja, genau. Und zwar, ich wurde jetzt kürzlich gefragt, dass Martin ja jetzt, also du, dass du jetzt ja in Rente gehst und was du denn da machst. Ob du dann so Verbrechen aufklärst mit anderen Rentnern zusammen ja. in so einem Seniorenheim.
Ich mache einen Jagdschein und werde Schutzhundeausbilder. Ich werde hier Figurant auf dem Schutzhundeplatz.
Nee, und als ich dann aber erzählte, nein, das ist ja gar nicht so, er macht ja noch andere Sachen und es gibt ja auch noch eine Abschiedstour und die dauert auch noch anderthalb Jahre, bevor die dann zu Ende ist, fiel mir auf, dass ich eigentlich über das Programm relativ wenig weiß. Und jetzt war es ja so, das letzte Programm war ja eher so eine Art Best-of. Ist das jetzt nochmal eine Steigerung? Ist es jetzt, sind es jetzt die noch besseren Geschichten oder ist es noch, geht man...
Das sind die schlechten Geschichten, die nicht ins Best-of
kommen. Das würde mich tatsächlich auch interessieren, ob es dabei auch so um Fails und Missgriffe, Missgeschicke vielleicht geht. Und die Frage, geht man schlauer raus, als man reingegangen ist? Weil das war ja eigentlich bislang bei den Bühnenshows schon auch so, dass es auf der einen Seite ja unterhaltsam war, aber dann doch im Kern ja auch immer sehr viel Wissen ja dann doch vermittelt wurde, ohne dass man es so richtig mitgekriegt hat.
Also erstmal ist die Frage, so geht der in Rente, wirklich lustig, weil ich tatsächlich so Zuschriften kriege. Herr Rütter, ich habe gehört, Sie hören auf, ich bin in der Hundeschule Schwerin. Kann ich da jetzt nicht mehr hin?
Ach so.
Nein, nein.
Ja.
Und ich habe das in jedem Interview gesagt.
Ich dachte, die wollte dir dann einen Job anbieten, dass du vielleicht dann so Sachen ausfährst oder
das
so.
Das wäre ja auch ganz süß. Ja, das wäre auch ganz süß. Ich habe ja ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Ich wäre zum Beispiel sehr gerne Greenkeeper auf Golfplätzen. Würde den ganzen Tag mit dem Rasenmäher da rumfahren wie Forrest Gump zu Glanzzeiten. Würde mit den Leuten ins Plaudern kommen. Ich wäre da wirklich eine Eins mit Sternchen. Das wäre so richtig so schön für mich. Oder es gibt ja einen sogenannten Marschall auf den Golfplätzen. Der fährt rum und sorgt ein bisschen dafür, dass die Spielabstände eingehalten werden. Oder wenn es mal was organisatorisch, ich wäre den ganzen Tag mit so einem kleinen Golfwägelchen da rumfahren, hätte so ein Marschallschild.
Also ich hätte.
Mit den Leuten immer einen Kölsch zustecken. Ich wäre super.
Ich verstehe das. Ich verstehe den Reiz. Ich stelle es mir dann aber eher so vor wie bei Caddyshack. Also für mich.
Nein.
Nicht.
Nein,
okay.
Ich werde den ganzen Tag würde dummes Zeug reden und den Leuten gute Laune machen. Aber ich möchte nur kurz sagen, dass wir natürlich die Hundeschulen nicht schließen. Genau das Gegenteil. Wir wachsen ja weiter, wir bilden weiter Leute aus. Genauso ist es auch, dass der Jochen, unser Redakteur Jochen, Da hat auch jemand in der Familie gefragt, also der Jochen arbeitet bei der Mina TV. Jochen, der Martin geht in Rente, bist du jetzt arbeitslos?
Das hast du letzte Folge erzählt. Da konnte ich das noch kaum glauben, dass dieses Missverständnis so häufig auftritt. Aber jetzt ist es mir selbst auch begegnet. Also,
wir machen die Fernsehsendungen weiter. Wir betreiben die Hundeschulen weiter. Es wird nach wie vor jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre ein Buch geben. Es wird alles weitergehen. Der Fokus wird, wenn die Tour zu Ende ist, einfach nur noch mehr auf Tierschutz sein. Das heißt, das Thema Adoptieren statt Produzieren der Vereine, da werde ich mich noch mehr einbringen und so weiter. Das ist also nochmal der Abschluss der Tournee. Und nicht, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern weil ich einfach geil finde, das an einer Stelle zu beenden, wo es noch richtig lecker läuft und alles gut finden. Einfach da mal einen Deckel drauf zu machen, finde ich irgendwie schön. Und der Fokus geht auf was anderes. Deshalb habe ich auch nicht diese Traurigkeit, die wird kommen bei den letzten Shows, das weiß ich, aber jetzt ist eher totale Freude. Und zum Thema Inhalt des Programms. Sonst, wenn wir zum Schreiben weggefahren sind, dann kam ich ja immer schon mit bücherweise Ideen und habe immer schon Geschichten gehabt und habe dann dem Team erzählt, guck mal, das und dies und jenes. Und vieles war dann auch Kokolores und dann ist Neues entstanden und so weiter. Und diesmal habe ich echt bemerkt, dass ich auf der letzten Tour der Will nur spielen eigentlich kaum Ideen gesammelt habe. Mhm. Und deshalb bin ich auch unsicher zum Programmschreiben weggefahren. Habe gedacht, fuck, ich komme wirklich mit nichts. Und in 3 Tagen war das Programm fertig. Es war wirklich krass, dass es so rausgesprudelt ist. Und zwar natürlich ist das ein Verdienst von Ralf, von Michael, von Alex, von Sebastian, weil die mich kennen und einfach die richtigen Fragen gestellt haben. Und dann kam plötzlich, ach ja, das noch und ach, das noch und das noch. Die Show wird natürlich inhaltlich getrieben sein und natürlich gehst du raus und sagst, ach krass, so kann man es auch machen. Was ich aber auch machen werde, ich habe wirklich, das ist so schön, weil der Martin Kreuzer und der Rainer, unsere Cutter, ja schon seit 100 Jahren bei mir sind, haben die natürlich unglaubliche Goldschätzchen im Schnitt von Sachen, die nicht funktioniert haben. Oder Schwachsinn, den ich vor der Kamera verbreitet habe. Also wirklich, wir werden in dem Programm auch 2, 3 Einspielfilme sehen. Jetzt keine 10-Minuten-Filme, aber kurze Einspielfilme, um auch nochmal so ein bisschen zu sagen, hey, auch wie hat sich Hundetraining entwickelt? Und guck mal, was der da für einen Mist erzählt hat. Oder guck mal, wie sich's entwickelt hat und so. Also darum wird's gehen. Dann wird's eine wirklich, also die lustigste Geschichte, die ich ever erlebt habe, habe ich ja jetzt in einem Interview erlebt mit einer Journalistin, die ihren Hund mitbrachte. Und diese Geschichte werde ich nochmal sehr ausufernd erzählen und auch aufklären, was war das eigentlich, was der Hund da gemacht hat? Also warum hat dieser Hund sich eigentlich so verhalten? Mhm. Und wie einfach wäre das lösbar gewesen? Das ist ein Thema, so Unruhe, wenn ein Hund irgendwo neu reinkommt, das kennen ja viele. Ja. Kommst neu ins Restaurant, kommst neu zu Freunden und der Hund ist so extrem unruhig. Darüber werden wir reden. Also es ist sehr, sehr bunt gemischt. Und es ist, das Intro steht, also zumindest das Gerüst des Intros, der Film wird jetzt gebaut. Es wird ein total schöner KI-generierter Film sein, der wirklich Spaß macht und wirklich mit viel Quatsch und aber trotzdem mit viel Aussagekraft. Die Zugabe steht schon. Ich habe, Katharina, Sachen gefunden. In der Zugabe werden wir nochmal Sinnloses für Hunde zeigen. Da sind Sachen dabei, die kannst du dir nicht vorstellen.
Die kenne ich noch nicht.
Nein. Nichts davon kennst du. Es wird auch nichts sein, was wir hier schon mal vorgestellt haben. Ich habe mal so 1,5 Tage ein bisschen kreuz und quer recherchiert. Da waren viele Sachen dabei, wo ich dann gesagt habe, hey, komm, wir bestellen das Produkt mal, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es das wirklich
Aber es würde passen in die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Es ist nur einfach
absolut. Aber so schrullig, wo du sagst, das kann nicht euer fucking Ernst sein. Und dann gucke ich, die Firma gibt schon seit 6 Jahren, die verkaufen das Produkt. Mhm. Also es gibt wirklich Menschen, die das kaufen. Da sind wirklich sehr, sehr schöne Schätzchen. Aber auch bei den Schätzchen, das sind problemlöse Schätzchen. Mhm. Das sind also Sachen, die du kaufen sollst, damit ein Problem weggeht. Und da erkläre ich dann aber natürlich auch, warum das Kokolores ist und wie einfach das Problem eigentlich lösbar wäre.
Ja.
Und dass man da nicht ein sinnloses Produkt, was unter anderem 68 Euro kostet und 2 Tage haltbar ist. Also du sollst quasi 15 mal 68 im Monat ausgeben. Und das möglichst ein Leben lang. Mhm. So, das ist die Empfehlung des Herstellers. Wo du sagst, alter Schwede, welcher beknackte kauft das eigentlich? Ist auf jeden Fall, also sind wirklich sagenhaft lustige Sachen dabei. Das Einzige, was wirklich noch nicht steht in meinem Kopf, ist, wie das finale Ende sein wird. Weil ich, also ich weiß ja, dass ich jeden Abend in einer Stadt denken werde, okay, danke Osnabrück, das war's. Danke Stade, das war's. Oder danke Berlin. Und das heißt, ich werde in dieser Stadt ja nicht nochmal sein. Und deshalb muss ich ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich ein gutes Gemisch finde zwischen, ja, es darf ein Danke sein und es darf auch eine wirkliche Verabschiedung sein, aber es darf jetzt auch nicht so pathetisch sein, dass es schwülstig wird. Es darf auch nicht so traurig sein, dass ich wieder jeden Abend fix und fertig da runterlatsche wie auf der letzten Tour. Aber ich finde, es darf auch nicht so, also, keine Ahnung, zum Beispiel haben meine Kinder vorgeschlagen, hey, sag doch einfach tschüss, fällt ein Vorhang runter, Ende. Auch lustig. Aber ich weiß, das würde sich für mich komisch anfühlen. Und ich glaube, auch fürs Publikum würde sich's komisch anfühlen.
Ja, vor allem, wenn du das jetzt nach 25 Jahren, und da sind ja doch einige Leute dabei, die ja auch schon öfter da waren, da möchte man sich ja auch auf eine respektvolle Art verabschieden und bedanken, ist ja klar.
Absolut. Und wir haben für die Tour jetzt schon ein Merch-Produkt gebaut, was wirklich, wirklich lustig ist, das ich seit 5 Jahren entwickle. Also seit 5 Jahren, also vor 10 Jahren ist die Idee entstanden. 5 Jahre Entwicklungszeit und jetzt haben wir es fertig.
Du hast das schon mal angeteasert, aber du hast es geschafft, dich zu halten. Ich weiß immer noch nicht, was
es
ist.
Nein, ich werde es auch nicht erzählen. Es ist ja sowieso, nach Show 2 ist es ja rund, weil die Leute werden es ja da vor Ort sehen. Ich werde es ja zeigen. Und es ist ja völlig klar, dass nach Show 2 das Internet damit voll sein wird. Aber es hat, das hat so eine Freude, diese Entwicklung. Das ist einfach schön. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, ich freue mich wie doof auf die Tour. Ich habe wirklich so einen Spaß daran. Und das wird wirklich sehr schön.
Sehr gut.
Das weiß ich.
Sehr gut.
Ja.
So, ich habe noch was.
Ja,
wenn du eine Katze hättest und einen Hund, mal gesetzt den Fall, diese beiden Tiere sollen in deinem Haushalt vergesellschaftet werden. Du hast 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, du lässt beide sofort aufeinander los und guckst, was passiert.
Zwei.
Und vor allem auch ohne, dass eines der beiden Tiere ausweichen kann. Oder zwei, du machst das so ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht erstmal gucken. Dann auch zusehen, dass die Katze sich vielleicht auch verziehen kann, wenn sie will.
Oder den Hund zum Beispiel auch mal an die Leine
zum nehmen. Beispiel. Also ich höre da schon raus, du würdest eher zu zwei tendieren.
Ich glaube, dass jeder Mensch mit gesundem, auch nur halbwegs gesundem Menschenverstand Variante 2.
Ja, also offenbar ist es so, und das zeigen wohl Befragungen, dass viele Leute sich denken,
oh Gott, bitte nicht.
Lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich weiß nicht, was die Devise ist, die dahinter steckt, aber.
Aber du weißt, was passiert, wie so ein Ende mit Schrecken ist, wenn der kleine Yachtterrier sagt, okay, die Katze nehme ich
ja,
mir, ne?
Oder auch so eine Maine Coon Katze und einen kleinen Chihuahua, da hört man ja auch die verrücktesten
Sachen. Oder sich einen Welpen vorknöpft, ja, natürlich, klar.
Aber ja, jetzt ist es jedenfalls so, dass doch die Wissenschaft festgestellt hat, es ist besser, man macht das so schrittweise, das würde sich auch langfristig
Die Wissenschaft hat festgestellt.
Das würde sich auch langfristig, bitte. Würde sich das
Wer
positiv...
Wer gibt denn so eine Studie in Auftrag?
Ja, also ich glaube, es sind, eigentlich ist es erstmal ja gar nicht so schlecht, denn es gibt ja Leute, die sich sowas fragen, auch so generell, wie das auch langfristig gut funktionieren kann mit Katze und Hund. Denn einige Leute glauben ja auch bis heute, dass das eine Unvereinbarkeit ist. Und
ach Quatsch.
Vielleicht ist das erstmal gar nicht so wild. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Sache auch irgendwie davon geprägt ist, dass Leute, die also jetzt nur was diese singuläre Kennenlernphase betrifft, ne? Wenn du schon jemanden hast, der denkt, am besten wir lassen das jetzt untereinander regeln, dann ist das ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass auch der weitere Prozess oder auch viele andere Dinge, die mit dem Zusammenleben zu tun haben, nicht so ganz optimal laufen, während man eben bei Plan B, wie du schon sagtest, auch auf ein bisschen mehr Verstand schließen kann. Ich sage das natürlich auch im Hinblick auf unser beider Auftritt bei Stern TV am 10. Dezember. Und wie ich hörte aus der Redaktion, gibt es schon einiges an Zuschriften. Und zwar auch von Menschen aus unserer Hörerschaft, die von Katzen und Hunden berichten und auch Bildmaterial schicken, die sich eben sehr gut verstehen. Und ich habe ein paar Sachen gesehen. Das sind zum Teil wirklich sehr niedliche Bilder. Und wir werden natürlich auch um so ein paar mehr relevantere Sachen sprechen an dem Abend und sind auch noch offen für Themenvorschläge oder auch Fragen für diese besondere Konstellation.
Willst du noch mal sagen, wir suchen ja nach Foto- und Videomaterial, wo es sehr harmonisch zwischen Hund und Katze läuft. Wohin sollen die Leute das noch mal schicken?
An die Social-Media-Kanäle von SternTV. Also vor allem der Insta-Account ist das, glaube ich, aber über Facebook wird man sicher auch los.
Okay. Aber ich denke ja immer, ne, jetzt noch mal so, jetzt muss ja so eine Studie, irgendjemand muss ja Geld dafür ausgeben. Weil die Leute arbeiten ja nicht alle ehrenamtlich. Jetzt kommt jemand und sagt, hör mal, sollen wir so eine Studie machen, ob das schlau ist? Hund und Katze, Leine ab. Komm, toi, 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 pack die beiden ins Badezimmer. Wer übrig bleibt, hat gewonnen. Vielleicht haben wir Glück, bleiben beide
übrig. Ja, wobei, da muss ich zur Ehrenrettung der Wissenschaft sagen, ich glaube nicht, dass diese Studie nur diese Forschungsfrage hatte und dass es eher sowas ist, wir beobachten, wie diese Mensch-Hund, Mensch-Katze, Katze-Hund-Beziehung sich über die Jahre verändert. Und wir haben Fragebögen, wo wir verschiedene Sachen abfragen, wie was fressen die Tiere. Ich glaube, das bezieht sich nämlich auch auf eine etwas längere, groß angelegte Studie, wo zum Beispiel auch das Thema Fütterung eine Rolle spielt. Und da ist das dann einfach nur eine Sache, die mit abgefragt wird. Also da wird jetzt nicht irgendwie ein Milliardenaufwand betrieben, um solche offensichtlichen Dinge hervorzubringen.
Also nicht so eine Studie wie zwei Versuchsgruppen, die einen nehmen Q-Tips und die anderen bohren sich mit einer Hilti ins Ohr. Wer fühlt sich besser danach?
Genau,
oder
so. Ja, sowas
so
eben
dem
nicht.
Level nicht.
Ja.
Okay. Ach, schön. Ich freue mich übrigens sehr, dass wir da bei SternTV sitzen werden. Freue ich mich wirklich sehr.
Ich habe auch.
Wir haben ja nicht oft das Vergnügen, in einem Fernsehstudio zusammenzusitzen. Beim letzten Mal sind wir ja ein bisschen gemaßregelt und gestrauchelt.
Ist das so?
Also gemaßregelt worden und gestrauchelt.
Ja.
Da gab es einen Anschiss. Da waren wir bei Punkt 12 oder irgendwie so jetzt. Und da kamen wir rein.
Der Anschiss vollkommen entgangen. Wofür gab es den denn?
Habe ich dir die Mail nicht weitergegeben?
Nein.
Ehrlich nicht? Ganz witzige Mail haben wir von einer empörten Redakteurin bekommen.
Ach was, wofür?
Und zwar, guck mal, wir waren doch eigentlich bei Punkt 12, weil wir über Adoptieren statt Produzieren sprechen wollten. Genau, und jetzt passiert das ja manchmal, dass Redakteure, Redakteurinnen, wenn die so eine Sendung vorbereiten, sich denken, ah okay, pass auf, da kommt da heute so einer, der ich meine, der ist, ich weiß nicht, ist der Hundetrainer oder Tierarzt oder, ach vielleicht arbeitet der auch bei Zirkus Krone, ich weiß es nicht. Aber irgendwas mit Tieren macht der. Komm, machen wir im Hintergrund auf die Videowall, machen wir Hunde.
Die Qualzuchten, ja klar.
Genau. So, und dann kommen wir rein und sehen, fuck, wir sitzen in der Sendung vor Qualzuchten. Also, was ist der natürliche Impuls eines Hundetrainers und einer Wissenschaftsjournalistin?
Man spricht es an.
Ganz kurz nur, die Hunde hinter uns, die sind ein schönes Beispiel, wo man sich im Tierschutz stark machen muss, sind Hunde, die Qualzuchten sind, weil die Moderatorin der Sendung und auch alle, die vor Ort waren, fanden das richtig gut und haben gesagt, boah, das ist ja ein super Service, das ist mega. Sofort erklärt, bum, 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 ganz sachlich erklärt, keine Beschwerde, sondern hey, wir nutzen die Chance und reden drüber.
Habe ich auch so erlebt, eigentlich alle sehr souverän
danach,
und interessiert und auch offen.
Genau, und so war auch der Tenor vor Ort. So, jetzt bla 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 bla. Dann haben wir noch über Sterben gesprochen und irgendwie relevante Themen. War eigentlich ein, fand ich, schönes Gespräch.
Ja.
Und wir sind ja eigentlich ganz zufrieden da rausgegangen und alle vor Ort auch. So. Und jetzt kommt das Lustige. Am nächsten Tag kommt die Quote und die Quote war dann ein bisschen schlechter als sonst.
Aha.
Und dann bekam ich eine Mail oder das Büro bekam eine Mail. Also, das war ja wohl jetzt nicht so gut, denn kann man sich ja auch vorstellen, wenn da also so sinngemäß der Ritter reinkommt und da direkt den Besserwisser macht und direkt da hinten so, also da muss man sich ja auch nicht wundern, wenn die Leute abschalten. Und du denkst, okay. Mhm. So, ne? Und ich wusste, das ist eine Mail, die ich mir ausgedruckt habe. Die kommt in mein Büro. Also ich habe natürlich nicht darauf geantwortet, weil der totaler Kokolores ist natürlich. Weil eigentlich musst du ja antworten und sagen, pass auf, nur zur Info. Angenommen, du lädst jetzt einen Sternekoch ein. Und im Hintergrund machst du Fastfood und Burger. Mhm. Dann wird er sagen, hey, guck mal, das ist ein Burger, schmeckt bestimmt auch total lecker, aber ein guter Burger sieht so aus. Der kann ja nicht sagen, ja genau, das bin ich, Sternekoch, Burger. Ist ja Quatsch. Also jedenfalls, wenn das ein Convenience-Food-Burger ist. Oder? Also ist das ja, eigentlich müsste man ja sagen, hey, guck mal, wenn die da sind, ist doch richtig. Oder du kannst ja nicht einen Physiotherapeuten einblenden und oder einladen und dann ist da eine Wirbelsäule mit einer Skoliose und der darf da nicht drüber reden. Also ist doch logisch. Und ich finde auch, dass wir das sehr freundlich und sehr smart gemacht haben. Plus, vor Ort gab es ja gar keine Diskussion. Mhm. Also sitzt da wieder jemand und sagt, ja, die Quote war scheiße oder nicht so geil, wie wir gedacht haben, dann muss es wohl am Informationsgehalt gelegen haben. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, ob wir den Bann durchbrechen, wenn wir gemeinsam im Fernsehen sind. Ob wir das diesmal nochmal so packen.
Vor allem, also ich dachte immer, das Ragebaiting, dass das jetzt eigentlich so die Sache ist, dass so ein bisschen Empörung und so weiter, oder ist das ein Online-Gesetz? Will man eigentlich im Frühstücksfernsehen lieber so ein bisschen was Gefälligeres haben?
Naja, vielleicht, wenn du sagst Ragebaiting, vielleicht hätten wir beide wütend aufspringen. Der eine schüttelt die Moderatorin durch, der andere haut gegen die Qualzuchtbilder
so
und schreit, rettet die Hunde.
Den Tisch umschmeißen.
Ja, das wäre dann vielleicht okay gewesen, weiß ich nicht. Nein, aber jetzt muss man sagen, dass diese Person, die Mail geschrieben hat, und die wird es wahrscheinlich hier hören, und jetzt gibt's wahrscheinlich morgen die nächste Mail, wirklich ein exklusives Alleinstellungsmerkmal mit der Meinung hat. Und das ist ja auch in Ordnung. Der Rückschluss ist natürlich nur Quatsch. Wir können ja jetzt nicht sagen, nur weil wir über Inhalte reden, schalten da die Leute weg. Ich behaupte mal, das haben meine Sendung jetzt 25 Jahre anders gezeigt.
Ja.
Aber ich fand's halt lustig. Es hat bei uns wirklich alle außerordentlich amüsiert.
Okay.
Es war eine humorige Nachricht.
Gut. Also jedenfalls in die nächste Runde gehen wir am 10. Dezember. Seid dabei oder seid ein Ei. Und wir haben noch ein weiteres Thema. Und zwar, es geht jetzt tatsächlich auch wieder in diese Richtung Quotenkiller. Ich glaube, dass das ein Mythos ist. Ich glaube, dass viele Leute sich dieses Thema nach wie vor wünschen, aber dass sie Angst haben, sobald es aufkommt, weil es einfach so eine Bedrohung ist, für die man jetzt aber keine richtige Lösung hat. So geht's mir jedenfalls. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich finde, in manchen Bereichen hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, man sitzt in einem Bus, der fährt einen Abgrund runter. Und am Steuer sitzt aber niemand, der versucht, das Lenkrad rumzureißen, sondern diese Person gibt noch Gas. Und das Gefühl kam bei vielen Leuten auf, die jetzt auch diese Klimakonferenz wieder mitverfolgt haben und sich gefragt haben, wofür zur Hölle fliegen eigentlich noch so viele Leute aus der ganzen Welt dahin, damit da am Ende was dabei rauskommt, was das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt wird, wo noch nicht mal der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern explizit genannt ist, ein absoluter Minimalkonsens, obwohl alles so viel dringender wird. Das passiert zur gleichen Zeit, wie irgendwie Dutzende Leute in Vietnam sterben, weil wieder irgendein Extremwetter da wahnsinnige Überschwemmungen ausgelöst hat. Es passiert zur selben Zeit, wo der iranische Regierungschef vorschlägt, wie ich glaube, wir müssen die ganze Hauptstadt verlegen, weil das Land trocknet gerade aus. Und ja, in diesen Zeiten eben dann dieser Minimalkonsens, so eine Enttäuschung. Und jemand, der aber vor Ort war und noch ein etwas anderes Bild bekommen hat und noch eine etwas positivere Geschichte erzählen kann, ist Eckart von Hirschhausen, den wir beide auch persönlich kennen. Hat ja vor Jahren bereits eine Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und ihm ist nicht nur aufgefallen, dass sich dort natürlich neben diesen großen PolitikerInnen auch noch sehr viele Leute aus dieser aktivistischen Szene treffen. Viele Leute, die zum Beispiel Aufforstungsprojekte machen. Man denkt ja bei Brasilien immer an den Amazonas, aber rund um Brasilien und auch um Sao Paulo, da wo so die Landschaft ein bisschen anders ist, da findet ja auch nach wie vor so ein krasser Raubbau am Wald statt und so weiter. Und da gibt's aber eben auch diese Leute, die sich zusammenschließen, wieder aufforsten. Dann ist es auch so, dass um den Äquator herum die Bäume auch sehr viel schneller wachsen als bei uns. Das hat Eckart auch noch ganz eindrücklich erzählt. Da können wir ihn vielleicht einmal kurz in seinen eigenen Worten hören.
Das ist wahnsinnig herzerwärmend zu sehen, was für eine Vegetationspower da rund um den Äquator vorhanden ist. Also ich stand neben einem Baum, der war zweimal so groß wie ich und der war gerade mal 3 Jahre alt. Wenn man im deutschen Wald neben einem dreijährigen Baum steht, dann ist der noch nicht mal bis zum Knie. Das heißt also, diese Kraft, die rund um den Globus eben gerade den Bereich der Tropen und Subtropen so schnell zu ergrünen bringt, den sollten wir nutzen. Und deswegen freut es mich auch, dass auf der COP30 für auch das Kongo-Becken ein Abkommen geschlossen wurde. Ein Wald ist mehr als ein CO2-Speicher. Ein Wald ist zum Beispiel eben auch ein ganz wichtiger Wasserspeicher und natürlich ein Lebensraum für Millionen von verschiedenen Tieren. Und gerade dieses Projekt rund um São Paulo ist wahnsinnig wichtig für die Wasserversorgung der Stadt, weil intakter Wald eben wunderbar auch im Boden die mit den Wurzeln den Humus festhält. Da kann, wenn es regnet, das Wasser auch drin bleiben. Und Sven Flöge hat mir das ein für alle Mal beigebracht. Der Regenwald steht nicht da, wo es viel regnet, sondern es ist genau umgekehrt. Dort, wo es geregnet, steht der Wald. Das heißt, der Wald verdunstet, der Wald speichert das Wasser. Und wenn der Wald abgeholzt wird, dann ist auch nichts mehr mit dem Regen.
Fand ich auch ganz eindrücklich. Habe ich mir so auch noch nicht vorgestellt bis jetzt.
Aber es ist ja auch, das ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Man, irgendwie, ach, man, es ist immer wieder das Thema, man kriegt einfach, man weiß ja so viel, trotzdem ist man auch mal überrascht über gewisse Dinge. Aber wie du schon sagst, wo ist denn jetzt der Busfahrer, der Lenkrad in die Hand nimmt? Und es wäre doch gar nicht so kompliziert. Und guck mal, wie oft wir, das ist ja immer so lustig, wenn Friedrich Merz sagt, ja, aber wir sind hier nur 1% und warum und so, sollen doch mal die Chinesen anfangen. Und du siehst, hey, die erfüllen ihre Ziele und die geben da Vollgas. Mhm. Also schon krass irgendwie.
Ja, und auch jetzt zum Beispiel die Chinesen haben jetzt ja das erreicht, was ja seit Jahren irgendwie prognostiziert wurde. Die haben diesen Kipppunkt jetzt längst erreicht. Die haben längst verstanden, dass die Erneuerbaren super günstig sind, dass das nur Vorteile hat, darauf drauf zu setzen.
Auch wirtschaftliche Vorteile,
ja, klar,
hat.
Viel billiger.
Weil hier immer das Gelaber, ja, hier immer das Gelaber von, ja, wir müssen uns entscheiden, Klima oder Wirtschaft. Hä, was ist das? Das ist ja Quatsch einfach.
Aber was ich gut fand und da, deswegen war ich auch froh, dass wir noch gesprochen haben, war, dass gerade Eckert auch positiv auf diese COP guckt und dass er zum Beispiel gesagt hat, dass ist jetzt endlich verstanden, dass es da nicht nur darum geht, das Klima zu schützen, sondern es hat eben auch was mit unserer Gesundheit zu tun. Und über diesen Zusammenhang hat er, finde ich, das hat er im Gespräch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und auch da würde ich gerne kurz einmal ihn in seinen eigenen Worten hören.
Also mein Fazit ist gemischt, aber doch latent hoffnungsvoll, weil wir müssen uns klar machen, auch wenn keine einzige Weltklimakonferenz jetzt diese ganz dicken Knoten zerschlagen kann, ohne diesen Prozess würden wir nicht am Ende dieses Jahrhunderts auf eine vielleicht 3 Grad heißere Welt zusteuern, sondern 4 oder 5 Grad heißere Welt erwarten, auf gut Deutsch. Jedes Zehntel Grad, was wir verhindern bei der Überhitzung, jede Tonne CO2, die wir vermindern und vermeiden, ist wirklich etwas wert. Und so gesehen, auch wenn es zäh war, auch wenn man sich mehr gewünscht hatte, ist es gut, dass es diese COP gibt und dass die nächste auch in den Zwischen-COPs vorbereitet wird und dann hoffentlich noch klarer sagt, raus aus den Fossilen und der Ausbau der Erneuerbaren, der ist sowieso allein preislich und ökonomisch gar nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's noch darum, wie kriegt man schnell die Netze dafür und wie kriegt man die Speicher dafür. Aber ja, wir kriegen vielleicht noch die Kurve, aber das Wichtigere ist wirklich Klima und Artenreichtum zusammenzudenken. Denn wenn die Überhitzung sozusagen das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist er Artenverlust, ihre Demenz. Demenz ist ja das krankhafte Vergessen von Dingen, die man schon mal wusste. Und das finde ich eine starke Metapher, weil in jeder Art steckt das Wissen, die Weisheit und ja, das Know-how über Überleben auf diesem Planeten drin. Und zwar durch Millionen Jahre Versuch und Irrtum, Mutation, Selektion, Ausprobieren, Innovationsoffenheit und Technologieoffenheit, um diese schrecklichen Wörter mal zu benutzen. Das hat die Natur uns ja voraus. Und deswegen können wir so viel von ihr lernen. Es gibt ganz, ganz viele Medikamente. Man schätzt, über die Hälfte der neueren Antibiotika und auch Mittel gegen Krebs kommen von natürlichen Substanzen. Und jede Art, die verschwindet, ist für immer weg. Und damit fehlt uns auch dieses Wissen über heilsame Substanzen, über Tricks, wie man hier im Netzwerk des Lebens seine Rolle spielt. Und deswegen lohnt es sich auch da, diese Verbindung zu machen. Und das habe ich nicht nur theoretisch schon vorher gewusst, auch mit unserer Kampagne von Gesunde Erde, gesunde Menschen, echte Leistungsträger. Das sind nämlich die Bienen, die Insekten, die Ameisen, die Regenwürmer und auch die Eibe, aus der ein wunderbares Krebsmedikament entsteht, das Paclitaxel. Diese Verbindung zur Natur habe ich auch im Regenwald gespürt, denn Artenreichtum beginnt da, wo du vor lauter Vogelgesang und Zwitschern und Schwirren gar nicht mehr weißt, wie viele Arten da gerade gleichzeitig unterwegs sind und sich laut machen und das Netzwerk des Lebens bilden und genießen. Also das habe ich mitgenommen und ich stand einmal unter einem Baum, der wahrscheinlich 200, 300 Jahre alt ist und der war so riesig und man kam sich da so klein vor und da dachte ich wieder, wow, die Natur ist so viel größer als wir. Und dieses Erlebnis nehme ich wieder mit und das bekräftigt mich in meiner Arbeit für gesunde Menschen und eine gesunde Erde.
Und guck mal, und in den 80er Jahren im Kinderfernsehferienprogramm war unter anderem bei der Kunstfigur Willi Wipfel ja immer der Claim, die Natur braucht uns nicht, aber wir brauchen die Natur. Also eigentlich so selbsterklärend wie nur irgendetwas.
Was Willi sagt an der Stelle.
Ja, eben.
Ich habe noch ein paar Tipps.
Oh Mann, ey.
Und zwar, ja, hau raus. Alle Jahre wieder. Es wird ja wieder eifrig gebacken. Und Xylit ist...
Das jetzt kommt, liegt einer besoffen unter dem Weihnachtsbaum.
Und Xylit ist ja sogar noch beliebter geworden, habe ich jetzt gelesen. Das ist dieser Zuckerersatzstoff, auch Birkenzucker genannt, weil der industrielle hergestellte, der wird aus Birken gemacht. Und das, was bei Menschen irgendwie so positiv sein soll, nämlich dass man keine krasse Insulinausschüttung hat, ist bei Hunden eine ganz andere Sache. Bei Hunden führt nämlich diese Xylitaufnahme dazu, dass wahnsinnig plötzlich wahnsinnig viel Insulin ausgeschüttet wird, was wiederum dazu führt, dass die Hunde krass unterzuckern und das wird sehr schnell sehr lebensbedrohlich und das auch schon ab geringen Mengen. Ich glaube, es ist 0,1 Gramm pro Kilo Körpergewicht und das heißt, dass man schon bei einem Kuchen, der damit gebacken ist, dass da wirklich sehr geringe Mengen ausreichen. Häufig treten dann die ersten Symptome nach 15 bis 30 Minuten auf. Das ist aber nur ein grober Richtwert. Und generell sagt man, man soll auf gar keinen Fall warten, wenn man weiß, der Hund hat das aufgenommen, bis diese Symptome auftreten. Denn man muss dann wirklich sofort handeln. Man muss dann sofort in die Klinik. Im besten Fall wird dem Hund noch der Magen ausgepumpt. Und im schlechtesten Fall ist es dann aber so weit, dass man nur noch versuchen kann, den Blutzuckerspiegel irgendwie zu stabilisieren. Auf jeden Fall zuerst mal auch in der Tierklinik anrufen oder beim Tierarzt, je nachdem, wie spät sowas passiert. Das ist ja auch ganz gerne mal am Wochenende, dass solche Dinge auftreten. Und es gibt wohl einen Trick, den man machen kann, wenn man dann den Hund transportiert und es ist vielleicht etwas weiter zur nächsten Klinik, dass man dem Hund zum Beispiel Honig auf die Schleimhäute streicht, damit er so ein bisschen Zucker wieder aufnimmt. Das muss man aber auf jeden Fall vorher auch mit dem tierärztlichen Personal besprechen, was man dann da gesprochen hat. Aber ja, man kann es gar nicht oft genug sagen. Also es passiert doch immer wieder.
Wirklich, wirklich, wirklich. Und auch da kann ich nur animieren, weil ich gehöre nämlich auch zu den Menschen, denen es immer latent unangenehm ist, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Sowohl bei mir, wenn ich was habe, als aber auch mit dem Hund habe ich auch immer so die Tendenz zu sagen, ja, ich gucke noch mal und so.
Ja, ja.
Jetzt habe ich aber bei ein paar Sachen Erfahrung und kann es vielleicht einschätzen, bei manchen aber eben nicht. Und ich habe mir total angewöhnt, lieber einmal hysterisch hinzufahren, als zu sagen, jetzt hast du den Moment verpasst.
Genau.
Ich habe das hier, glaube ich, mit dem Kilo Mehl ja, glaube ich, schon mal erzählt oder mit dem Pfund Mehl. Ja, wo ich wirklich durch eine Fehleinschätzung noch fast dazu geführt hätte, dass wir keinen Tierarzt anrufen. Und war dann wirklich sehr froh, dass ich Sabine Holland und Ralf Unna nachts um eins oder wann am Wochenende noch privat erreicht habe und beide die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, ja, jetzt aber sofort reagieren. Also habt da keine Angst. Und auch jetzt komme ich wieder, die Dauerhörer und Hörerinnen, wenn es nicht mehr hören können, jetzt komme ich wieder mit Macadamiennüssen und. Wie giftig so ein Kram ist. Und wenn ihr den Verdacht habt, Der Hund schlägt sich hier noch dreimal lustig übers Maul und es könnte eben passiert sein am Bitterhandeln.
Ja, und gerade Weihnachten ist einfach eine gefährliche Zeit. Schokolade, dies, das. Ach, ich würde sagen, wir verlinken einfach nochmal die Liste der giftigen Lebensmittel, oder? Schaden kann's
und genau
nicht.
Deshalb werde ich natürlich auch wieder den Silvester-Eierlikör-Tipp geben. Und ja, liebe Opa-Jägergemeinde und wen es da alles gibt, wer immer rumpöbelt, wir gucken uns alle das Rezept von Ralf Rückert an. Und der Martin Rütter hat nicht gesagt, sauft euch eine Pulle Eierlikör mit dem Hund rein, auch wenn es immer so erzählt wird. Werden wir natürlich irgendwann auch wieder verlinken.
Yes. Klar. Ja, und dann, was auch noch wichtig ist, die Tierheimhelden laufen wieder. Und zwar auf Vox um 19.10 Uhr samstags. Wir haben noch einige Folgen. Und die erfreuen sich ja, finde ich, großem Interesse. Und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Ich habe mich da auch sehr gefreut, weil wir ja diesmal das Konzept haben, dass ich nicht in jeder Sendung dabei bin. Mal war ich mit dem Defi unterwegs, mal mit Marcel und so weiter. Aber mal war der Defi auch mal mit anderen unterwegs. Und die Folge, wo Defi mit Conny in Wien war, ist von der Quote her genauso gelaufen, ob ich dabei bin oder nicht. Und das fand ich richtig schön und habe ich mich auch für Conny und Defi wirklich gefreut, dass einfach klar ist, dass das Produkt und der Inhalt dieser Sendung so stark ist und die beiden es eben so gut gemacht haben, dass Leute es auch durchaus gucken, wenn der alte Hundeprofi nicht im Bild ist. Da habe ich mich echt drüber gefreut.
Ja.
Ja, dann habe ich noch Musik.
Ja.
Und zwar singen da Trude Herr und Tommy Engel und Wolfgang Niedecken. Und jetzt könntest du schon ahnen, welches Lied sie singen.
Irgendwas Kölsches.
Niemals geht man so ganz.
Also, okay.
Das könnte übrigens auch ein... Oh, das... Das könnte da, boah, wenn ich das als Schlusslied nehmen würde,
ja,
auf der Tour, ja, ey, dann wäre Feierabend da. Ja, heul ich jeden Abend. Das geht nicht. Das geht nicht. Das schaue ich das auch gar keinen.
Meinst du nicht, dass ich das irgendwann abnutzt?
Nein. Es geht lieber Lieder, das Lied Oberhausen oder Tommy. Da, wenn das Lied kommt, das kannst du mir 500 Mal in Folge vorspielen an einem Tag und 500 Mal in Folge hat es diese Reaktion, weil ich damit etwas verbinde.
Mhm.
Das wird sich nicht abnutzen, das weiß ich ganz genau. Ja. Das geht nicht so. Also so ein Lied kann ich am Ende dann nicht machen, das geht nicht.
Okay. Gut, ich habe was zum Einschlafen und zwar von Grand
Tokotronic
Brothers. der Song Alice. Es ist was Instrumentales, man kann gut dazu schlafen. Ich werde das heute auch ein bisschen früher tun als sonst. Ich habe was Schlechtes gegessen
heute. Wie heißen die? Grandfathers?
Grand Brothers, habe ich aber auch schon öfter von erzählt. Die, das sind ja zwei junge Musiker, die mit dem Flügel auf der Bühne stehen und denen die Geräusche, die sie produzieren, aber nicht unbedingt zwangsläufig über die Tasten erzeugt werden, sondern zum Beispiel, indem auf die Saiten so drauf geklöppelt wird. Und das sind wirklich ganz neue Klangwelten, aber man muss jetzt nicht denken, das ist jetzt irgendwie so Fünftonmusik oder sowas. Es ist jetzt nicht so super experimentell, sondern es ist auch sehr gefällige Musik.
Einer klemmt dem anderen die Finger ein im Flügeldeckel, ja, dann auch kommt ein Geräusch.
Ja,
und so.
So ein bisschen wie bei Tom und Jerry, so muss man sich das vorstellen.
Ach, wie schön.
Ja, gut, bist ja nochmal drum herumgekommen. Heute ohne Rasseporträt.
War es die schönste Folge seit langem?
Ja.
Weil es kein Rasseporträt gab. So ein Pech aber auch.
Nächste Woche dann zwei. Also.
Nee, auf gar keinen Fall. Dann legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.